Natürlich ist auch gerade durch diese sehr lange Herrschaft Putins sind die Mechanismen für einen Machttransfer überhaupt nicht mehr da. Ich würde sogar sagen, dass der Krieg inzwischen auch für Putin selbst eine Funktion erfüllt und dass er sich aktuell nicht leisten kann, den Krieg zu beenden. Denn letztlich gibt es keine kohärente Ideologie oder kein kohärentes Wertesystem, das Putin vertritt. Das ist widersprüchlich und es ist immer auch abhängig vom Adressaten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute spannendes Thema, aber wir behaupten ja, wir haben immer noch ein spannendes Thema. Heute aber ganz besonders spannend, vielleicht ja gar nicht unter so einem ganz guten Zeichen, weil drauf gekommen sind wir wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine, haben relativ lange überlegt, inwieweit oder an welchen Stellen können wir die Thematik nochmal beleuchten. Wir haben da ja das eine oder andere in unserem Podcast zu gemacht und da ist uns eingefallen, vielleicht sollten wir mal auf Russland schauen. Wie tickt Russland? Wie funktioniert das Land? Wie funktionieren Machtstrukturen dort? Wie hat sich das Land in den letzten Jahren entwickelt? Wie konnte es dazu kommen, dass Russland die Ukraine angreift? Solche Themen würde ich heute ganz gern mit dem Experten, der auf der anderen Seite des Mikros sitzt, besprechen. Ich freue mich, dass er da ist und ich hoffe, dass er ganz viele meiner Fragen beantworten kann. Janis Kluge sitzt hier sozusagen vor seinem Mikro, nicht auf der anderen Seite meines Mikros, logischerweise. Und der Janis Kluge ist von der SWP. Das ist ein Think Tank, der sich mit unterschiedlichsten Weltregionen beschäftigt. Der Herr Kluge ist der Experte für Osteuropa und Russland, wenn ich es richtig sehe. Und wird heute netterweise meine Fragen beantworten. Lieber Herr Kluge, schön, dass Sie da sind. Und was habe ich jetzt noch Wichtiges vergessen bei der Vorstellung?
Ja, hallo, ich freue mich, dabei zu sein. Also bei der Vorstellung haben Sie jetzt erstmal nichts vergessen, würde ich sagen. Ich kann gerne noch ein bisschen ergänzen und mehr erzählen, was meine Aufgabe ist und was ich tue und auch, was die SWP tut. Und ich bin selber wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Stiftung Wissenschaft und Politik. Dafür steht SWP. Das ist ein, wie Sie gesagt haben, ein Think Tank, der im Unterschied zu anderen Think Tanks vom Staat finanziert wird. Das heißt, wir sind genau genommen vom Kanzleramt finanziert, zum allergrößten Teil, und sind dazu da, die Regierung und den Bundestag in außenpolitischen Fragen zu beraten. Die Stiftung Wissenschaft und Politik ist dabei politisch unabhängig. Das heißt, es gibt keine politische Richtung oder Mission, die wir verfolgen. Und wir versuchen, wissenschaftsbasiert zu beraten. Das heißt, wir sind eigentlich eher Forscherinnen und Forscher, als dass wir jetzt beispielsweise Aktivisten sind.
Ja, das heißt, im Gegensatz zu anderen Thinktanks, die es gibt, die ja hört man ja, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA ist Think Tank ja so ein ganz großes Thema, die dann irgendwie Papiere schreiben, forschen, Meinungen auch produzieren sozusagen. Die sind ja häufig finanziert dann auch von Privatpersonen oder von Unternehmen oder einer Mischung aus staatlichen Geldern und privaten Geldern, wo zumindest immer latent der Vorwurf im Raum steht, die hätten auch eine eigene Agenda und in deren Richtung argumentieren sie. Das ist bei der SWP im Prinzip anders, weil sie komplett staatlich finanziert sind, wie Sie sagen, da kommt das Geld nicht rein mit einer daran gekoppelten Erwartungshaltung.
Genau, wir sind nicht 100% staatlich finanziert. Es gibt schon auch Drittmittelprojekte. Ungefähr 20% der Finanzen kommen eben von anderen Geldgebern, aber es gibt sehr strenge Kriterien bei der Auswahl dieser Geldgeber. Und die sollen eben genau sicherstellen, dass es darüber keine noch so indirekte Beeinflussung unserer Arbeit gibt. Das heißt, diese Unabhängigkeit ist tatsächlich wichtig. Und wir sind organisiert in verschiedene Forschungsgruppen, die eben verschiedene Weltregionen beforschen. Ich bin da in der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien. Und in dieser Forschungsgruppe sind wir jetzt 6 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wovon 3 hauptsächlich zu Russland forschen, haben aber auch Kollegen, die zum Südkaukasus, zu Zentralasien und so weiter forschen. Und ja, Sie sehen schon, die Aufteilung des Personals orientiert sich auch daran, wie viel Probleme oder wie viel zumindest, wie relevant ein außenpolitisches Land ist. Ein Land ist in der Außenpolitik. Und im Fall von Russland bindet das natürlich sehr viele Ressourcen bei uns.
Ja, und vielleicht da dann noch abschließend, Sie persönlich, wie kommt das, dass Sie sozusagen so einen Draht dazu haben? Haben Sie irgendwie in der Schule Russisch gelernt und gesagt, Mensch, entweder da mache ich jetzt einen Job draus, oder warum haben Sie sich in die Richtung orientiert?
Das geht schon teilweise in die Schulzeit zurück. Also ich habe in der Schule Russisch gelernt. Ich bin zwar ich bin in Westdeutschland aufgewachsen, das heißt, es ist eigentlich eher selten gewesen, gab es aber auch. Ich habe aber den eigentlichen Draht erst im Studium entwickelt. Ich war für eine Zeit lang im Studium auch in St. Petersburg, und da ist dann das Interesse wirklich intensiver geworden, und ich habe mich danach entschieden, eben auch zu Russland zu promovieren, und bin dann praktisch unmittelbar nach der Promotion, während der ich auch dann immer wieder in Russland gelebt habe, für Forschungsaufenthalte, bin ich dann eben an die SWP gekommen, und das war vor ungefähr 6 Jahren. Also ungefähr 6 Jahren bin ich jetzt hier und habe in der Zeit schon eine relativ bewegte außenpolitische Beziehung mit Russland miterlebt und durchgemacht.
Ja. Sind Sie denn auch in den letzten 1-2 Jahren in Russland gewesen, oder ist es seit dem Beginn des Krieges eher eine Betrachtung von außen?
Ich war das letzte Mal im Februar 2020, also kurz vor Corona, in Russland. Danach nicht mehr. Es gab dann praktisch ein kurzes Zeitfenster, wo das noch einigermaßen möglich gewesen wäre vor dem Krieg. Nach Kriegsbeginn bin ich jetzt auch nicht mehr. Ich würde auf der einen Seite sehr gerne, weil ich auch nochmal gerne vor Ort mitbekommen würde, was sich verändert hat und wie sich das Leben dort anfühlt. Gleichzeitig ist es nicht ganz ohne Risiken. Und ich bin Mitarbeiter eines staatlichen deutschen Instituts. Wir haben noch einen zweiten Namen, das Deutsche Institut für internationale Politik und Sicherheit. Das heißt, da ist Sicherheit im Namen. Da könnte man aus russischer Seite auch alles Mögliche zu denken, was ich dann in Russland zu suchen habe. Und deshalb glaube ich, dass es auch gewisse Risiken gibt, und würde jetzt aktuell nicht nach Russland reisen. Bin eben seit Februar 2020 nicht mehr da gewesen. Natürlich haben wir hier auch Kontakte ins Land, und es gibt ja auch noch einige deutsche Korrespondenten, Korrespondentinnen, die eben vor Ort sind. Das heißt, wir haben schon noch Informationen von vor Ort. Aber klar, es ist natürlich weniger zugänglich jetzt und weniger transparent, als es vor Beginn des Krieges war.
Ja, aber das ist ja im Prinzip die, ich sag mal so, perfekte Vorbereitung auf diesen Podcast. Ihr Lebenslauf bis dahin, weil wir wollen heute mal versuchen zu verstehen, wie ist Russland, wie sind da so die Strukturen, wie ticken die Menschen auch wenn uns natürlich bewusst ist, dass es nicht den oder die Russen sozusagen gibt, und dass man das irgendwie auch an vielen Stellen nicht verallgemeinern kann. Aber viele Fragen gehen einem ja schon durch den Kopf, insbesondere seit 1,5 Jahren, wenn man sieht, was passiert. Was denken die Leute in Russland? Also manchmal denkt man ja so, naja, wenn Deutschland jetzt, keine Ahnung, irgendwie, muss man vorsichtig sein, weil aufgrund der Historie, aber sozusagen, wenn in Deutschland jemand sagen würde, lass mal einen Krieg machen, dann würden ja wahrscheinlich relativ schnell auch Menschen hier auf die Straße gehen und sagen, nee, das sehen wir einen Tick anders, das wollen wir eher nicht. Das geht in Russland nicht, und das hat sicherlich Gründe. Deshalb, was mich interessiert, vielleicht so zum Start, wie ist Russland aufgebaut? Also das Thema Demokratie, also ne, wir gehen auf die Straße und demonstrieren, wir haben eine eigene Meinung, wir haben ein Mehrparteiensystem etc., das gibt's ja de facto in Russland nicht mehr. Nach dem Ende der Sowjetunion war ja die Idee, so etwas in der Art auch aufzubauen. Wie blicken Sie heute auf, ich sag mal, die 90er und 2000er Jahre? War da schon zu erkennen, dass es in die Richtung geht, in der wir heute sind, dass quasi mit Wladimir Putin so eine Art Zar über das Land herrscht? Oder war das ein Zusammentreffen von vielen unterschiedlichen Zufällen, dass es sich so entwickelt hat?
Ich glaube, es war nicht notwendig, dass es so kommt. Also das war sicherlich nicht vollständig zu prognostizieren. Es hätte auch anders ausgehen können. Wir hatten in den 90er Jahren eben eine ganz andere Situation, eine Situation, in der auf jeden Fall es mehr Freiheiten gab. Das ist klar, eine Situation, in der es auch viel natürlich viel Chaos gab und einen geschwächten Staat, der sich in einer, ja auch in einer wirtschaftlichen Krise, in einer Transformationsphase befand, gleichzeitig ganz viel Öffnung im Vergleich auch zu vorher. Also Dinge wurden eben, durften offen gesagt werden, die vorher nicht offen gesagt werden durften. Also es war eine Phase der Transformation. Und es gab tatsächlich dann, denke ich, einige Faktoren, die dazu geführt haben, dass sich letztlich jetzt so ein sehr personalisiertes, autoritäres Regime herausgebildet hat, eben um Wladimir Putin. Und diese Faktoren sind zum einen sicherlich auch legale, also rechtlich juristische Faktoren. Das liegt daran, dass unter Boris Jelzin die Verfassung schon in einer Weise geändert wurde, wodurch sehr viel Macht beim Präsidenten eben akkumuliert wird. Das war damals auch der Versuch, sicherlich handlungsfähig zu sein, von Jelzin auch ein Gegengewicht zu haben gegen die Kommunisten, die damals eben in den 90er Jahren noch eine bedeutende Kraft waren, auch im Parlament. Gleichzeitig natürlich auch der wirtschaftliche Aufschwung in den 2000ern, der es ermöglicht hat für Putin eben auch diese Macht erst aufzubauen. Das war, muss man sagen, zu einem sehr großen Teil eben durch den Anstieg des Ölpreises bedingt. Der war in den 90er Jahren mehr oder weniger am Boden und ist dann eben mit dem Antritt Putins deutlich gestiegen. Also das heißt, Russland kam aus einer schweren Wirtschaftskrise, hat sich daraufhin sehr stark erholt und das hat Putin dann ermöglicht, seine Macht zu konsolidieren. Und natürlich hat es auch eine Rolle gespielt, wo Putin herkam, also seine eigene Vergangenheit, seine eigene vielleicht auch Persönlichkeit, Arbeitsweise in den Geheimdiensten, die ihn darauf vorbereitet hat, eben in der Art und Weise ja dieses Regime aufzubauen und zu führen. Und letztlich kam es dann, war es eben also eine Kombination von Faktoren. Ja. Es war aber auch noch, also selbst während Putins Zeit als Präsident, er war ja zwischenzeitlich auch Premierminister, hatte aber weiter de facto die Fäden in der Hand, gab es schon immer wieder noch Fragezeichen, ob Putin wirklich vorhat, quasi auf Lebenszeit über Russland zu herrschen. Es gab da schon auch noch eine Evolution von Putin selber, denke ich, in den letzten, sagen wir mal, letzten 10 Jahren, insbesondere außenpolitisch, was jetzt für diesen Krieg sehr wichtig war. Aber wie Sie gesagt haben, wenn ich zurückschaue, würde ich sagen, dass es eine Kombination von Faktoren war und natürlich auch einfach das Fehlen von effektiven Checks and Balances, also Gegenpolen in der Macht, das Fehlen eines effektiven Rechtssystems, das es ermöglicht hat, dass jemand eben mit diesen Mitteln und auf diese Weise die Macht auch an sich reißen konnte und sie letztlich weiter kontrollieren kann. Ein ganz wichtiges Thema ist natürlich auch die Einschränkung der Medienfreiheiten, die dieser Zeit eben passiert ist, was denke ich vielleicht der große Kontrast ist zwischen den 90er Jahren und der Zeit danach, ist, dass immer weniger geschrieben und im Fernsehen gezeigt werden durfte. Und auch das natürlich, der fehlende Pluralismus bei der Berichterstattung war dann eben ein ganz, ganz wesentlicher Teil, der ist heute eben auch Opposition, die es eigentlich in der Form aktuell zumindest in unserem Verständnis nicht mehr gibt, sehr, sehr schwer macht, überhaupt Menschen zu erreichen.
Ja, und wenn man so zurückguckt, was glauben Sie, welche Rolle hat die totale Wirtschaftskrise in den 90er Jahren gespielt? Also so in der BWL redet man ja über so Bedürfnispyramiden, was ist den Menschen wichtig, irgendwie was zum Anziehen, irgendwie genug zu essen zu haben, einen Job zu haben, und irgendwann macht man sich dann halt, wenn das alles stimmt, macht man sich so Gedanken über irgendwie über Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, darf ich jemanden wählen, etc. Kann es sein, dass diese wirtschaftliche Katastrophe, die Russland in großen Teilen erlebt hat, oder das für viele Menschen einfach eine wirtschaftliche Katastrophe war, gebrochene Lebensläufe etc., dass einfach auch wenn ich jetzt zu hart verallgemeinere, aber der Durchschnittsrusse gesagt hat, eigentlich ist es mir egal, irgendwie, wenn wir einen Präsidenten haben, der für uns sorgt, irgendwie ist alles gut, irgendwie, ich brauche einen Job, ich möchte mein Auskommen haben, ich möchte irgendwie auf die Krim, ja, Stichwort, in den Urlaub fahren können und der Rest passt irgendwie, und dann kann Putin gern machen, was er will. Kann das sein, dass das sehr stark mit dazu getrieben hat, dass die Leute halt nicht auf die Straße gegangen sind, als die Einschränkungen begonnen haben?
Ich glaube nicht, dass das die hauptsächliche Erklärung ist, weil wir ja genauso gut auch auf die Ukraine beispielsweise anwenden könnten. Da ist genau das Gleiche passiert und es war vielleicht sogar noch etwas heftiger. Die Ukraine ist ja im Durchschnitt auch ärmer als Russland. Und trotzdem gibt es in der Ukraine eine sehr aktive Zivilgesellschaft und es gab immer wieder es gab ja schon 2004 die Orangene Revolution in der Ukraine. Das heißt, gibt schon eben andere Faktoren, die dort auch eine Rolle spielen, die jetzt nicht nur eben mit den Bedürfnissen der Menschen zu tun haben. Also das heißt, ich würde das eher unabhängig sehen, auch von den Einkommensverhältnissen erstmal und eben dieser Krisenerfahrung. Das war auch etwas, was letztlich als ein Modell der Legitimation von Putin selbst sehr viel eingesetzt wurde. Das heißt, Putin hat für sehr lange Zeit, inzwischen macht er das weniger, weil es einfach nicht mehr, die Leute nicht mehr mitnimmt, aber immer diese 90er Jahre als Schreckgespenst immer wieder erwähnt und damit natürlich auch sich selbst als jemand, der im Vergleich dazu Ordnung und Wohlstand bringt. Aber ich bin skeptisch, dass das wirklich der Grund dafür ist, dass es eben dieses autoritäre Regime in Russland gibt. Man kann natürlich jetzt fragen, was ist dann eigentlich der Grund? Und es ist tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten. Ich denke, die dominante Stellung eben auch von Geheimdiensten im Staat, ihre Macht, die vielleicht in der Ukraine nicht in der Form allgegenwärtig war, vielleicht allgemein die Monopolisierung der Macht, die natürlich unter Putin sehr stark vorangetrieben wurde, während wir in der Ukraine immer wieder Wechsel gesehen haben und es vielleicht auch eine stärkere Fragmentierung von Macht gab. Das alles können Faktoren gewesen sein. Ich glaube aber nicht, dass wir grundsätzlich die russische Bevölkerung, also dass wir sagen können, selbst schuld, ihr wolltet das nicht. Ich denke, das ist nicht der hauptsächliche Grund oder der eigentliche Grund gewesen, weil wir es eben in anderen, vielleicht teilweise ähnlichen postsowjetischen Gesellschaften auch ganz anders gesehen haben. Wir können natürlich auch nach Belarus schauen, wo man argumentieren könnte, dass es sogar noch weniger, noch weniger politische Freiheiten eigentlich gibt und gab als in Russland. Inzwischen hat sich das natürlich sehr angenähert, aber eine Zeit lang war Belarus deutlich autoritärer. Und auch das ist letztlich eine Gesellschaft, die oft auf die ähnliche, da sozusagen eine ähnliche Erklärung zutrifft. Ja. Deshalb denke ich, sind da noch andere Faktoren im Spiel.
Ja, ich glaube, wenn man sozusagen dieses Selbstschuld, ob man das jetzt auf Russland oder auch andere Weltregionen bezieht, das greift ja eh immer zu kurz und ist vielleicht auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so der besserwisserische Westeuropäer oder westliche Mensch, der gerne auch mal irgendwie in der Welt ein bisschen mit dem Finger rumzeigt und sagt irgendwie, hättet ihr es mal gemacht wie wir, dann wäre auch alles gut. Aber wenn wir mal auf die, ich sag mal, aktuelle Situation in Russland gucken, dann kann man sicherlich unterscheiden. Das eine ist, wie ist das Land organisiert, also föderale Strukturen, irgendwie, es gibt Gouverneure etc. Und dann gibt es natürlich das System Putin, wie er seine Macht aufgebaut hat, wie er das strukturiert hat. Wenn Sie auf die beiden Themen drauf gucken, inwieweit, also wie sieht das aus, also wie ist Russland organisiert sozusagen und inwieweit hat Putin das dann angepasst an seine Bedürfnisse und seine Macht abgesichert, jetzt mal rein von den politisch-organisatorischen Strukturen her.
Ja, also es gibt eigentlich, kann man sagen, zwei Systeme. Es gibt einmal das, was Sie eben beschrieben haben als Föderalismus. Es gibt ja auch eine Regierung mit Ministern, die ihre Aufgaben haben. Es gibt eine große Bürokratie. Das heißt, es gibt einen Staat, der auch nach formalen Regeln funktioniert. Und es gibt praktisch parallel und darin verwoben eben dieses sehr personalistische System von Putin. Das heißt, es ist ein System, was auf persönlichen Beziehungen beruht. Also wo dann eben der einzelne Minister nur dann etwas zu sagen hat, wenn er auch praktisch gleichzeitig Zugang zu Putin hat und ein anderer Minister, der vielleicht formal ein ähnliches Gewicht haben sollte, vielleicht gar kein Gewicht hat, weil er diesen Zugang nicht hat. Also wo ganz andere Gesetze gelten. Und in manchen Bereichen wird es deutlicher, eben, dass es tatsächlich dieses System im Hintergrund ist, das eigentlich entscheidend ist. Das sieht man insbesondere natürlich bei diesen Oppositionsparteien, die, also in den formalen Oppositionsparteien, die es ja auch in Russland gibt, die nicht wirklich Oppositionsarbeit machen, aber dazu da sind, praktisch den Wahlen noch einen einigermaßen, legitimen Anstrich zu geben. Da sieht man besonders deutlich, dass die eigentlich nicht wirklich Macht, Einfluss oder irgendwas zu sagen haben und auch nicht wirklich um Macht konkurrieren, weil das gefährlich wäre, sondern die kennen ihren Platz im System. An anderen Orten, beispielsweise, wenn ich mir jetzt die Zentralbank anschaue, dann tut die ziemlich genau das, was vielleicht auch eine Zentralbank in einem anderen Land machen würde. Das heißt, die richtet sich dann nach ihren Regeln und steht jetzt nicht, zumindest nicht offensichtlich, immer unter dem Einfluss von Wladimir Putin, auch weil an der Stelle, dass Wladimir Putin wahrscheinlich auch weiß, dass es ein Pfeiler seiner Stabilität ist, dass die Zentralbank ihre Arbeit machen kann. Aber so gibt es eben verschiedene Bereiche im politischen System und in manchen Stellen kommt dann eben sehr stark dieses personalistische System zum Ausdruck.
Ja, kann man sagen, dass das System Putin bzw. Wladimir Putin stützt sich auf unterschiedliche, also gerade im politischen Bereich, auf unterschiedliche, ich nenne sie mal Teilmachthaber in den unterschiedlichen Regionen, sei es jetzt ein Gouverneur, der bestimmt nochmal anders geführt wird von Putin als Kadyrov zum Beispiel in Tschetschenien. Dann gibt's ja auch irgendwie die Bürgermeister der großen Städte etc., dass Putin da sozusagen an jeden Einzelnen oder jede einzelne Region in gewisser Weise steuert über, ich habe da den Chef sozusagen eingesetzt, offiziell oder inoffiziell, ich führe sozusagen auch über dieses System so Zuckerbrot und Peitsche. Also wenn alles funktioniert, dann bekommt ihr staatliche Zuwendungen, dann geht es eurer Region gut. Wenn nicht, dann wird das halt irgendwie entzogen und dann im Zweifel schicken wir auch nochmal die Truppen vorbei, so wie es in den 2000ern dann in Tschetschenien passiert ist, als es da Abseitsbewegungen gab. So ein, ich sag mal, so ein ausgeklügeltes politisches Machtsystem, was dann ganz stark an einzelnen Leuten innerhalb Russlands hängt, die dann wiederum direkten Draht zu Putin haben?
Im Grunde würde ich dem zustimmen. Es gibt natürlich da sehr unterschiedliche Stellungen in diesem System und es ist vielleicht auch gar nicht so ausgeklügelt und auch ein Stück weit chaotisch. Also es ist nicht immer ganz klar, wer gerade welches Standing wo hat. Und natürlich kann Putin auch nicht überall gleichzeitig sein und alles kontrollieren. Das heißt, er ist darauf angewiesen, letztlich mit gefilterten Informationen zu arbeiten, die dann auch vielleicht unvollständig sind. Also das heißt, es im Grunde ist es, würde ich sagen, es funktioniert so. Letztlich hat Putin aber nur sicherlich die Akteure im Blick, die eben eine nationale Bedeutung haben durch ihre Rolle. Man kann Ramzan Kadyrov dazu zählen, eben durch auch diese Bedeutung von Tschetschenien. Man kann den Moskauer Bürgermeister Sabjanin dazu zählen, durch die Bedeutung der Region Moskau natürlich. Aber dann wird es eben schon bei den Gouverneuren schon dünn. Dann kann man schon sagen, dass die Gouverneure vielleicht eher so zweit- oder drittrangig sind in dieser politischen Hierarchie und manche vielleicht sogar viertrangig. Während andere Personen, die vielleicht in der Wirtschaft aktiv sind, beispielsweise Staatskonzerne lenken oder eine Rüstungsindustrie lenken oder eben auch ja für Geheimdienste und Militärarbeiten dann erstrangige Eliten sind in diesem System. Also ja, ich würde es so beschreiben, dass es genau wie Sie es gerade gesagt haben, dass es so funktioniert. Nur ist es aus meiner Sicht eben nicht unbedingt ausgeklügelt, sondern sehr viel auch ad hoc und reaktiv auch. Also wenn irgendwo eine Krise ist, dann schaltet sich Putin jedenfalls ein. Wenn nicht, dann überlässt das vielleicht der Bürokratie, mit den Dingen umzugehen. Das heißt, es ist ein bisschen, es ist eben nicht so ganz klar. Das heißt, und diese Intransparenz, es gibt da verschiedene auch politikwissenschaftliche Theorien, die das klarer fassen, die ist auch zum einen gewissen Teil gewollt. Also diese Unklarheit darüber, was jetzt genau die Regeln sind auch ein Instrument, um Politiker zu disziplinieren, weil es könnte immer sein, dass sie eben im Fokus stehen und dass es Konsequenzen hat, was sie tun und dass sie gerade, was sie gerade tun, vielleicht ihnen den Job kostet. Kann auch sein, dass es nicht passiert, aber in dieser Unsicherheit entscheiden sich dann die meisten für die sichere Variante und die ist dann meistens die Loyalität mit dem System.
Ja,
das heißt, zum Teil ist es auch gewollt.
Ja, das ist ja ganz spannend. Also sagen wir mal, da sitzt irgendwo im ganz weit im Osten sitzenden Gouverneur und der soll dann da, keine Ahnung, geht um irgendwie Regionalwahlen oder was auch immer. Dann denkt der im Zweifel nicht darüber nach, wie würde ich es jetzt hier am besten organisieren, sondern es ist eher so, irgendwas machen ist okay, aber viel wichtiger ist noch, keinen Fehler zu machen. Und insbesondere sollte nicht jemand in Moskau denken. dass ich einen Fehler mache. Also eher, damit zwingt man ja eigentlich Leute eher zum Stillstand statt zu bewegen. Also lieber nicht bewegen als einen Fehler machen.
Genau, richtig. Und das ist natürlich ein grundlegendes Problem auch in diesem System. Es ist für die Gouverneure tatsächlich am wichtigsten, Loyalität zu zeigen. Das heißt auch, dass es wichtig ist, dass sie ein gutes Wahlergebnis organisieren müssen. Auch bei den Präsidentschaftswahlen müssen sie dafür sorgen, auf welchem Weg auch immer, und das ist dann oft natürlich auch über Manipulationen, dass ein starkes Ergebnis aus ihrer Region kommt. Und wenn es in einer Region irgendwann mal große Proteste gibt, dann kann es eben auch dazu führen, dass ein Gouverneur abgesetzt wird. Das heißt, es gilt es zu vermeiden, dass man die negative Aufmerksamkeit Moskaus auf sich zieht. Und das ist natürlich alles andere als ein Anreiz dafür, beispielsweise Bedingungen zu schaffen, um Wirtschaftsentwicklung zu ermöglichen. Das gab es in einigen Regionen, ist das passiert. Aber es ist eben auch oft ein Risiko, weil letztlich über die politische Karriere dann nicht so sehr entscheidet, wie das Bruttoinlandsprodukt oder das Bruttoregionalprodukt in der eigenen Region gewachsen ist, sondern es ist entscheidend, ob letztlich die Stimmen bei der Präsidentschaftswahl zusammen zustande gekommen sind. Und das in der Summe führt das natürlich dann zu einem System, was auch in wirtschaftliche Stagnation führt.
Ja. Wirtschaftliche Stagnation ist ein wichtiges Stichwort. Also wir haben uns die Politik oder das politische System angeguckt und Sie haben ja schon gesagt, sowohl im nachrichtendienstlichen Bereich als auch im wirtschaftlichen Bereich gibt es weitere wichtige Menschen, die im Zweifel sogar mehr Einfluss haben als so ein dahergelaufener Gouverneur, ja, sag ich mal ein bisschen flapsig. Wenn wir uns die beiden Bereiche angucken, von außen betrachtet sagt man ja immer so, ja, irgendwie Militär, aber insbesondere Nachrichtendienst ist ganz wichtig in Russland, weil Putin war ja selber beim KGB. Und dann gibt's da noch das Stichwort Oligarchen. Wollen wir die beiden Themen mal so nacheinander abarbeiten? Also welche Rolle spielt das Militär und welche Rolle spielt der Nachrichtendienst wirklich? Und wie viel Auswirkung kann es eigentlich haben, dass Wladimir Putin selber mal Nachrichtendienstler war?
Nein, das ist natürlich, also eine Folge davon ist, dass er selber natürlich weiterhin auch gute persönliche Verbindungen hat, sicherlich insbesondere in den FSB. Es gibt in Russland eine Reihe von Geheimdiensten, die unterschiedliche Aufgaben haben und die auch zum Teil vielleicht eher um Macht und Mittel konkurrieren, als dass sie zusammenarbeiten. Es gibt, also ich nenne jetzt mal die Abkürzung, das ist der FSO, der erstmal für den Schutz des Präsidenten primär da ist. Es gibt den FSB, der für die nationale Sicherheit da ist. Es gibt einen Aufklärungsdienst fürs Ausland, also ein Auslandsgeheimdienst. Es gibt nochmal einen Nachrichtendienst im russischen Militär. Das ist das, was wir irgendwann mal als GRU kennengelernt haben. Und es gibt dazu noch eine Art erweiterte Polizei, Nationalgarde, die eben für innere Sicherheit zuständig ist. Und in diesen verschiedenen Geheimdiensten und Sicherheitsdiensten arbeiten eben Menschen oder die werden von Menschen geleitet, die zu denen Putin dann ein persönliches Verhältnis unterhält. Das ist nicht immer unbedingt extrem eng, aber letztlich ist das der Weg, auf dem Putin versucht, ja, die Kontrolle auch über diese Institutionen zu bewahren. Und gerade zum FSB hat er natürlich durch seine eigene Vergangenheit sicherlich von diesen Diensten den engsten Draht. Aber auch die Nationalgarde wird eben von einem Menschen geleitet, Viktor Solotow, der ursprünglich mal Putins Leibwächter war. Das heißt, auch das sind dann Figuren, die dort eingesetzt werden, wo Putin in erster Linie sich darum sorgt, dass sie loyal sind und vielleicht nicht, dass sie die kompetentesten sind, um diese Aufgabe zu übernehmen. Das heißt, man sieht ja auch sehr stark, das, was ich jetzt vorhin schon mal genannt habe, also dieses personalistische in diesem System. Es zählt immer, wer den persönlichen Draht zum Präsidenten hat. Und der Präsident nutzt persönliche Beziehungen, um Macht auszuüben. Zum Teil natürlich auch, sagen diese, den bürokratischen Apparat, also das die formale Regierung. Aber wenn es um Sicherheit geht, dann ist eben entscheidend, dominiert eben sehr stark so dieses persönliche Element in diesem System.
Ja, dem ist ja eigentlich auch, was heißt eigentlich? dem ist ja auch ein natürliches Ende gesetzt. Also jetzt wird viel spekuliert darüber, auch letztes Jahr. Ist ja Wladimir Putin vielleicht auch krank, konnte man ja an der einen oder anderen Stelle lesen. Aber das mal dahingestellt, der ist jetzt 70, vielleicht wird er 100, ja, aber irgendwann ist Ende. Ist das System in irgendeiner Form auch auf Nachfolger ausgerichtet?
Nein, das ist es nicht. Und das ist auch ein grundsätzliches Problem von solchen Systemen. Putin kann ja keinen Nachfolger nominieren, weil in dem Moment, wo klar ist, wer das wird, sich alle auf diesen Nachfolger stürzen und er praktisch in dem Moment zu einer Lame Duck wird, also auch seine Macht verlieren würde. Deshalb war Putins Politik immer darauf ausgerichtet, irgendwelche politischen Persönlichkeiten, die vielleicht zu viel Sympathien im Volk plötzlich genießen oder wo jemand auf die Idee kommen könnte, das könnte ein Nachfolger für Putin sein, dass die immer sofort demontiert werden mussten. Also das darf es auf keinen Fall geben, weil das die Stabilität des Systems unterminiert. Und deshalb, das ist so ein bisschen das eingebaute Problem und auch die eingebaute Instabilität in dem System, wird es in dem Moment, wo Putin vielleicht irgendwann mal stirbt, dann jemanden geben, der diese Rolle übernimmt, wenn vielleicht auch nach einer Zeit so von inneren Kämpfen in den Eliten. Und wir werden erst dann erfahren, wer das ist. Das heißt, es ist ein Prozess, der sich bisher überhaupt nicht ablesen lässt. Es gibt da niemanden. Es gibt natürlich immer wahnsinnig viel Spekulationen. Aber sozusagen, das ist auch ein Faktor im System, dass es das nicht geben kann. Und deshalb ist der Tod Wladimir Putins automatisch ein Punkt, an dem sehr viel Unsicherheit und möglicherweise auch Instabilität in das System reinkommt.
Da kann man ja fast schon sagen, dass auch der Westen sozusagen gebannt nach Russland schaut, auch auf die Gesundheit von Wladimir Putin, weil also man kann sich heute ja wenig Schlimmeres vorstellen als das, was passiert, insbesondere vor dem Hintergrund des Angriffs auf die Ukraine. Das Einzige, was noch schlimmer ist, ist halt irgendwie eine Atommacht wie Russland, in der irgendwie politisches Chaos herrscht und jeder da auf den roten Knopf sozusagen drücken kann, wenn er drankommt.
Ja, ich glaube auch nicht, dass der Westen daran interessiert ist, dass es in Russland politisches Chaos gäbe. Also ich meine, das muss natürlich auch erstmal passieren. Es ist, denke ich, auch in so einem System wahrscheinlicher, dass es dann irgendeine neue Einigung von Eliten gibt, die eben viel zu verlieren haben und dann vielleicht eine Lösung finden für eine Person, die mit der aller den geringsten Probleme haben. Das ist zum Beispiel eine mögliche Lösung für einen Nachfolger. Das heißt, es gibt schon auch in diesem System sehr viele Menschen, die Macht haben, die vielleicht Karrieren haben, die auch Reichtum haben, die daran interessiert sind, dass es nicht zu einem totalen Chaos kommt. Aber vollständig kontrollieren kann man das nicht. Und natürlich ist auch gerade durch diese sehr lange Herrschaft Putins sind die Mechanismen für einen Machttransfer überhaupt nicht mehr da. Das heißt, also wir sehen eine Ukraine-Situation, wo das immer wieder passiert, dass es einen neuen Präsidenten gibt und da gibt es eine gewisse Routine. In Russland gibt es das nicht. Dementsprechend gab es eigentlich seit 24 Jahren keinen Machtwechsel mehr in Russland. Deshalb ist da ein Risiko drin. Aber das ist auch nichts, wo es sich, glaube ich, jetzt lohnt, sich den Kopf darüber zu zerbrechen. Das ist ein Prozess, der irgendwann sowieso ansteht in Russland. Und weil Putin, wie Sie gesagt haben, seine Lebenszeit ist biologisch begrenzt. Und deshalb ja, werden wir das sehen, in dem Moment, wo es passiert. Es ist aber, wie gesagt, es ist nicht automatisch gegeben, dass es dann in irgendeiner Art, also bürgerkriegsähnliche Zustände gibt. Ich halte das eher für unwahrscheinlich. Ich denke eher, dass es eine neue Absprache zwischen den Eliten geben wird in dem Moment.
Was ich mich schon häufiger mal gefragt habe, wenn man gerade leider Gottes in den letzten anderthalb Jahren wurde auch sehr viel über die wirtschaftliche Stärke von Russland gesprochen und so als ich sag mal so Ökonomietheoretiker würde man von draußen drauf gucken und sagen, viele Rohstoffe, ein Land, was potenziell sehr reich sein könnte, aber ist es de facto nicht. Warum hat Putin oder weiß man, warum Putin Anfang der 2000er nicht quasi den chinesischen Weg gewählt hätte, also auch mit politischer Macht und zentral sozusagen geführt das Land, aber wirtschaftlich anders aufgestellt und auf Wirtschaftswachstum ausgerichtet, dann ja, also wird es wahrscheinlich dem durchschnittlichen Russen vielleicht auch einen Tick besser gehen und die Macht von Putin wäre ja zumindest in meiner Theorie dann nochmal mehr gefestigt, weil er auch mehr Ressourcen zur Verfügung hätte.
Ja, dieser Vergleich ist natürlich eine sehr, sehr spannende Frage und das ist auch etwas, was in der Forschung ganz oft hinterfragt wird. Warum, also wie unterscheiden sich eigentlich diese beiden Systeme und warum ist auch so das Ergebnis so unterschiedlich gewesen? Natürlich sind Russland und China ökonomisch erstmal zwei sehr verschiedene Staaten. Wir haben das chinesische Wirtschaftswunder, das eben vor allen Dingen dadurch entstanden ist, dass Menschen aus der Subsistenzwirtschaft, also die vielleicht sich selbst versorgt haben auf ihrem Bauernhof vorher, dann Teil wurden eben dieser der Volkswirtschaft, die in die Städte gezogen sind, da in Fabriken gearbeitet haben und dadurch gab es diesen sehr starken Zustrom von Arbeitern. Es gab gleichzeitig eine starke technologische Entwicklung und einen offenbar sehr intensiven auch ökonomischen Wettbewerb innerhalb Chinas, auch wirtschaftliche Leistung als ein sehr wichtiges Kriterium für die Karrieren von Politikern in China, die dazu geführt haben. In Russland sah das ja ganz anders aus. Russland hat ja praktisch eigentlich diesen unglaublichen Ressourcenreichtum, die Sie angesprochen haben. Und dieser Ressourcenreichtum wird auch manchmal als Ressourcenfluch bezeichnet, weil es macht es sehr einfach für einen Staat, ein relativ gutes Niveau an Wohlstand den Bürgern zu servieren. Wenn wir heute jetzt das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf anschauen, dann sind Russland und China eigentlich ungefähr gleich auf. Das heißt, da unterscheidet sich nicht so viel, obwohl China natürlich wesentlich moderner ist ökonomisch. Und das liegt eben daran, dass Russland diesen großen Ressourcenreichtum hat. Und der lässt sich sehr einfach staatlich kontrollieren. Das heißt, es sind Einnahmen, die man sehr gut zentralisieren kann. Und das ist alles politisch ein bisschen einfacher zu organisieren, als wenn man eben einen technologisch hochmodernen Staat aufbauen will. Und das, denke ich, das größte Problem ist, dass es eben es braucht eben eine Art von wirtschaftlicher Konkurrenz. Und das ist nicht gelungen. Das gibt es natürlich auch in Russland, aber bei den großen Staatskonzernen ist es eben nicht gelungen, da wirklich ja diese Konkurrenz und diese Effizienz hinzubekommen. Und letztlich ja hat das eben dazu geführt, dass Russland diesen Weg nicht gehen konnte. Das heißt, es war eine Kombination, denke ich, von politischem System, auch einer anderen Herangehensweise. In Russland gab es ja eine sehr ruckartige Privatisierung in den frühen 90er Jahren, während in China dieser Prozess eher graduell abgelaufen ist und China ja eigentlich immer noch offiziell ein Kommunismus ist. Das heißt, es gab auch im politischen System in Russland natürlich erstmal eine sehr starke Öffnung mit verschiedenen Parteien und Wettbewerb. Und letztlich war dieser graduelle Weg, den China gegangen hat, zumindest im chinesischen Kontext, man weiß nicht, ob das auch für den russischen gegolten hätte, wirtschaftlich erfolgreicher. Also es gab natürlich auch in anderen, es gab beispielsweise in Belarus auch nicht diese Form von Privatisierung und wenn man so will, einen graduellen Weg, aber der graduelle Weg in Belarus hat eben nicht in eine Art von Marktwirtschaft geführt, sondern eigentlich dazu geführt, dass der Staat weiterhin alle Unternehmen kontrolliert und auch es nicht so wirklich zu Fortschritt kommt. Also es waren sicherlich historische Faktoren, es sind Faktoren im politischen System und eben die anfangs erwähnten unterschiedlichen ökonomischen Ausgangsbedingungen, die dafür gesorgt haben, dass das Ganze in Russland so anders ausgegangen ist als in China.
Ja. Und Sie haben ja auch vorhin gesagt, dass auch die Chefs von den großen Staatsfirmen nach Loyalität ausgesucht werden. Und wenn man nach Loyalität aussucht, dann ist zumindest nach Kompetenzaussuchung zweitrangig. Und Kompetenz ist ja dann doch schon auch wichtig. Und ich würde mal behaupten, in China ist es dann vielleicht eher so, da wird nach Loyalität und Kompetenz werden da die Posten besetzt. Inwieweit das eine jetzt besser oder schlechter ist für jemanden, der aus einer Demokratie kommt und die Demokratie auch gut findet, da kann man wahrscheinlich irgendwie drüber diskutieren. Ich habe noch so für die letzte Runde sozusagen oder letzten anderthalb Runden nochmal ein, zwei Fragen in Bezug auf den Ukraine-Krieg oder Ukraine-Krieg. Ich hatte Julia Solska aus Kiew sozusagen hier im Podcast und die hat mich gebeten, nicht immer Ukraine-Krieg zu sagen, weil nicht die Ukraine ist im Krieg, sondern Russland hat die Ukraine angegriffen. Deshalb hier nochmal die Korrektur. Aber auf das Thema kommend. Der Angriff auf die Ukraine. Wenn wir schauen, dann fragt man sich ja schon ein Stück weit, was hat Russland gefehlt? Also dieses sich bedroht fühlen durch die Ukraine, durch die NATO, was auch immer, also alles, was da so durch die Medien gegeistert ist. Hat man das wirklich irgendwie auch geglaubt in Russland? Oder was glauben Sie, was war so der innere Kern der Überzeugung von jemandem wie Wladimir Putin, dass der gesagt hat, ich muss jetzt irgendwie die Ukraine angreifen?
Ich glaube, dass es eine relativ lange Geschichte hat und vielleicht sich am ehesten noch als ein, ja, als ein, die Fortsetzung eines Zerfallsprozesses eines alten Imperiums, in diesem Fall des sowjetischen Imperiums, verstehen lässt. Wir hatten ja schon in den frühen 90er Jahren die staatliche Unabhängigkeit und Souveränität für diese Nachbarstaaten Russlands. Und in der Folge gab es eben in vielen dieser Staaten, darunter auch in der Ukraine, immer wieder soziale Bewegungen. Also das heißt, die Bevölkerung wollte sich emanzipieren, eben auch von diesem russischen Einfluss, der eben in den meisten dieser Städten, dieser Länder eben auch nach der Erlangung der Unabhängigkeit weitergegangen ist. Das heißt, Russland hat meistens über die lokalen Eliten, die in diesen Ländern geherrscht haben, weiterhin sehr viel Zugriff und Einfluss gehabt auf das, was in diesen Staaten passiert, und ist teilweise dann ja auch in der Folge zum Beispiel in der Eurasischen Wirtschaftsunion dann eine neue Organisation gebildet, die eben praktisch dann auch wieder an Russland gebunden ist. Und in einigen Staaten, und das insbesondere in der Ukraine, gab es eben dagegen sehr viel Widerstand. Und Russland hat dann immer auf diesen Widerstand da in der Form reagiert, dass man noch härter versucht hat, sozusagen härter zugeschlagen hat, noch energisch versucht hat, die eigene Kontrolle weiter aufrechtzuerhalten, und offenbar auch nicht verstanden, dass das dann wieder zu einer Gegenreaktion führt in diesen Ländern, die sich dann noch mehr von Russland abgrenzen und auch vor Russland schützen wollen. Also letztlich sehe ich als Wurzel jetzt dieses Krieges eine Dynamik zwischen der Ukraine, der ukrainischen Gesellschaft, die jetzt in diesen Protesten und letztlich auch in den Wahlen zum Ausdruck gekommen ist, und eben dem russischen Staat oder genauer gesagt dem Kreml und dessen und Putins Wunsch oder Putins Vorstellung, dass eben Russland, wenn es eine wenn es nicht seine Stellung in der Welt, seine Macht verlieren will, dass es dann eben die Ukraine mit kontrollieren muss, weil die Ukraine eben ein wesentliches Element in dieser Ambition ist, Russland wieder zu einer wichtigen Macht in der Welt zu machen. Das sehe ich als ursprünglichen Grund dafür, dass wir das, also das ist ja, wie gesagt, läuft jetzt schon sehr lange. Und im Fall der Ukraine war natürlich schon 2014 letztlich ein einschneidender Moment. Es war ja das erste Mal, kann man eigentlich sagen, es war de facto das erste Mal, dass in Europa mit Waffengewalt eben Grenzen verschoben wurden, auch wenn die Waffen auf der Krim damals eben größtenteils nicht zum Einsatz kamen. Sie kamen später im Donbass zum Einsatz, aber es war trotzdem ja eine Annexion mit Waffengewalt, die es eben seit dem Zweiten Weltkrieg in der Form nicht mehr gegeben hatte. Zumindest nicht im westeuropäischen Teil. Also natürlich kann man auch auf die Sowjetunion anders schauen. Aber diese Entwicklung war einschneidend und hat in der Ukraine, auch in der ukrainischen Gesellschaft, einiges ausgelöst, was Russland dann, denke ich, was vor allem Putin in der Form dann nicht wahrgenommen hat, beobachtet hat, dass es eben noch eine nochmal stärkere Bewegung gab, eben der Abgrenzung von Russland. Und mein Eindruck war, dass wir, also man kann ja sich anschauen, wie der Konflikt, den es ja weiterhin gab in Donbass, es waren ja sozusagen diese selbsternannten Republiken, die auch Russland eigentlich erstmal nicht anerkannt hat, die zwar von Russland am Leben gehalten wurden, aber letztlich im Rahmen der Minsker Vereinbarung eventuell hätten nochmal Teil der Ukraine werden sollen, auch aus russischer Perspektive. Man kann sich anschauen, wie sich da auch die Intensität des Konflikts entwickelt hat. Und es war so, dass vor Beginn des Krieges 2022, dass eigentlich dieser Konflikt keine große Belastung mehr war für die Ukraine und ihre Entwicklung. Natürlich war es weiter eine Belastung, aber die Zahl der Toten an dieser Kontaktlinie ist im Laufe der Jahre immer weiter gefallen. Es gab da praktisch die Ukraine, kann man sagen, hatte sich ein Stück weit damit arrangiert. Sowohl damit, dass sie de facto die Krim nicht kontrollieren konnte, als auch, dass sie de facto eben diese Gebiete nicht kontrollieren konnte. Das heißt natürlich längst nicht, dass man es akzeptiert hat, aber es gab man sie eben arrangiert. Und ich glaube, dass für Putin in dem Moment der Eindruck war, dass ihm die Fälle davonschwimmen, dass diese Teilrepubliken, die eine Art Faustpfand oder einen Fuß in der Tür auch in Kiew sein sollten, weil man darüber eben immer wieder auch Probleme machen könnte, dass das nicht mehr funktioniert und dass er jetzt auf anderem Wege versuchen muss, nochmal die eigene Kontrolle über Kiew wieder herzustellen. Das ist jetzt erstmal sozusagen eine ganz, sozusagen so eine aus der Vogelperspektive eine Erklärung. Es gibt sicherlich ganz viele Ebenen in dieser Entscheidung, diesen Krieg zu beginnen. Das hat vielleicht auch eine persönliche Ebene, dass Putin das nicht akzeptieren kann, dass die, also dass die Ukrainer eben ihn nicht respektieren und eben einfach auch ausdrücklich sich nach Westen orientieren. Ich halte die militärstrategische Perspektive, die es ja auch oft gibt und die auch für die auch teilweise im Westen Verständnis geäußert wird, eigentlich nicht für die entscheidende Erklärungsebene. Auch da kann man natürlich sagen, natürlich würde das für Russland etwas verändern, wenn diese Ukraine immer stärker pro-westlich wird und irgendwann vielleicht Mitglied der NATO werden würde. Ist ja auch eigentlich erst seit der Annexion der Krim und dem Krieg in Donbass wirklich ein Ziel, das in der ukrainischen Verfassung verankert ist. Das heißt, auch durch Russland letztlich selbst herbeigeführtes Ziel. Also das halte ich, also diese militärstrategische Perspektive halte ich jetzt erstmal nicht für dominant, weil natürlich durch diesen Krieg selber auch eine sehr, sehr große Bedrohung und ein sehr großes Risiko für Russland selbst entstanden ist, das vorher gar nicht da war. Man muss aber immer auch im Hinterkopf behalten, dass das Ganze natürlich nicht so geplant war, wie es letztlich gelaufen ist. Und dass es auch sehr gut hätte anders laufen können. Es letztlich in diesen ersten Tagen des Krieges hing die Situation oftmals auch am seidenen Faden. Wir können uns eine Situation vorstellen, in der Zelensky Kiew verlässt und plötzlich funktioniert das. Plötzlich sind die Russen in Kiew und schaffen ihren Regime-Change und das Ganze ist vielleicht tatsächlich innerhalb weniger Tage vorbei. Also das ist sehr unwahrscheinlich. Ich denke, die Ukrainer hätten sich auch nachhaltig gewehrt in dem Art von Partisanenkrieg. Es wäre trotzdem sehr blutig und unangenehm geworden. Aber aus russischer Sicht hätte vielleicht so dieser Enthauptungsschlag gegen Kiew vielleicht auch Erfolg haben können. Das sieht aus heutiger Sicht so unerreichbar aus, aber gleichzeitig war es damals eine andere Situation. Und deshalb, wenn man sich jetzt heute anschaut, die Frage, warum hat Putin diesen Krieg begonnen, muss man eben immer auch im Hinterkopf behalten. Es war so gedacht wie die Krim-Annexion. Es sollte schnell gehen, es sollte sozusagen alle überrumpeln und dann letztlich sozusagen zu einem überragenden Geniestreich werden. Und das ist aber nicht passiert, ist das Gegenteil passiert, weil Russland eben völlig falsch eingeschätzt hat, wie man in der Ukraine, wie man in Kiew, wie Zelensky auf diese Invasion reagiert.
Was glauben Sie, wie blickt Putin oder wie blickt die Führungselite in Moskau heute auf das Thema, also auf das Thema Ukraine, also auf den Krieg? Und all das, ja, auch Schlimme, was da passiert?
Also ich denke, dass die allgemeine Interpretation ist, dass viele, wenn wir von Putin mal absehen, dass der Großteil wahrscheinlich sogar der Führungselite diesen Krieg nicht wollte. Und dass das schon eine Entscheidung war, die Putin persönlich getroffen hat, vielleicht im Kreis von eben einigen wenigen Beratern, die anders hätte ausgehen sollen. Und natürlich wollte ob Putin diesen aktuellen Krieg ursprünglich, also er wollte ihn ursprünglich nicht, er hat sich damit angefreundet, würde ich sagen. Aber es ist schon klar, dass die Elite das Ganze, also das für teilweise war es eben auch eine Art von Katastrophe. Viele haben ja auch in der russischen Elite versucht, irgendwelche Dinge aufzubauen, irgendwelche, vielleicht sei es wirtschaftliche Imperien, die jetzt inzwischen in Trümmern liegen oder andere Dinge in dem Land zu entwickeln. Das gab es ja auch in Russland und was jetzt nicht mehr funktioniert, profitiert hat vielleicht das Militär, wobei auch das russische Militär sich natürlich sehr entblößt hat jetzt im letzten Jahr und sehr viele Federn hat lassen müssen und natürlich auch sehr viele Russen, sehr viele Soldaten, auch Generäle ja ums Leben gekommen sind. Das heißt, man kann eigentlich sagen, dass es ursprünglich vor allen Dingen ein Projekt der Person Putin war, aber inzwischen ist es so, dass ich denke, dass für die meisten in der Elite gilt, dass sie waren nicht ursprünglich dafür, aber jetzt ist der Krieg eben entfesselt und jetzt wäre es das Gefährlichste aus ihrer Sicht, wenn Russland verliert.
Ja. Gibt es aus der russischen Perspektive Szenarien zur Beendigung dieses Krieges, die wir kennen oder von denen wir glauben, dass wir dass wir sie kennen, im Prinzip, wo man in Russland sagen würde, okay, jetzt gehen wir an den Verhandlungstisch. Wir haben ein Szenario geschaffen, mit dem können wir leben. Mal völlig unabhängig davon, was in der Ukraine die Menschen denken, wie die verhandeln wollen, weil am Ende des Tages muss man sicherlich sagen, wenn da jemand verhandelt, die Ukrainer müssen natürlich entscheiden, ob und wie sie verhandeln wollen mit jemandem, der in ihrem Land einmarschiert ist. Aber wenn wir die russische Perspektive anschauen, kennen wir da Szenarien, von denen wir glauben, dass Russland sagen würde, okay, unter der Bedingung können wir den Krieg beenden?
Ja, das ist sehr schwierig. Ich muss sagen, muss ich vorwarnen, meine Perspektive ist da relativ skeptisch. Das liegt nicht nur daran, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass es in Russland Verhandlungsbereitschaft gibt. Es gibt keine Veränderungen bei den Kriegszielen, die auch gar nicht wirklich so klar definiert sind. Ich würde sogar sagen, dass der Krieg, auch der heiße Krieg, inzwischen auch für Putin selbst eine Funktion erfüllt und dass er sich aktuell nicht leisten kann, den Krieg zu beenden, beziehungsweise dass ein Ende dieses Krieges für Putin selber und für das Regime ein sehr großes Risiko wäre, weil in dem Moment, wo dieser Krieg vorbei ist, natürlich die Frage im Raum steht, was das Ganze eigentlich sollte, ob es das wert war und warum gerade jetzt offenbar ungefähr 50.000 Menschen, Russen, in diesem Krieg gefallen sind. Also was diese Bilanz, das ist, die darf auf keinen Fall unter Putin gezogen werden, weil die einfach auch für Putin nicht besonders gut aussieht. Ich glaube, es ist für Putin ein Ende dieses Krieges, in dem er nicht der triumphierende Sieger ist, ist nicht vorstellbar. Und gleichzeitig bedeutet triumphierender Sieg für Russland eben nicht nur die Territorien da im Osten zu kontrollieren, die man sich jetzt in die Verfassung als russisches Territorium geschrieben hat, sondern es bedeutet auch, dass man da die Widerstandswillen der Ukraine gebrochen hat und auch den Westen zumindest mal erniedrigt hat in der Ukraine. Das wäre aus russischer Perspektive ja erstmal, das wäre vielleicht als Sieg vorübergehend anzunehmen, aber das ist natürlich, auch weil wir das auf keinen Fall wollen, ist es, denke ich, und auch relativ bisher erfolgreich verhindern, ist das kein realistisches Szenario. Und es gibt darüber hinaus eben den Punkt, dass dieser Krieg politisch nützlich ist für Putin, dass er in diesem Krieg, wir können jetzt auch die Umfragezahlen uns in Russland anschauen, da sehen wir eben, dass der Eindruck der äußeren Gefahr eben Putin hilft, seine Macht zu konsolidieren und sicherlich auch dabei helfen wird, im nächsten Jahr die Präsidentschaftswahlen zu gewinnen. Das heißt, der heiße Krieg, der ist ein Stabilitätsfaktor für Putin geworden. Und wir sehen ja auch, dass der ermöglicht hat, viel härtere Repressionen nochmal durchzusetzen, dass er viele Dinge Realität hat werden lassen, die Putin schon immer wollte, also auch die Hinwendung zu China beispielsweise, die stärkere Besinnung der russischen Wirtschaft auf das Land selber, die geringe Abhängigkeit vom Westen. Letztlich ist dieser Krieg aus meiner Sicht das Ziel, letztlich das Ziel der putinschen Politik und nicht ein Frieden und ein Sieg. Dieser Sieg wird, glaube ich, immer wird nie erreicht werden. Das ist einfach jetzt eine andere, praktisch eine neue Phase in diesem putinschen System. Und deshalb sehe ich, also ich denke nicht, dass es unter Putin so eine Nachkriegszeit geben kann, in der dann diese ganze Anspannung dieses Krieges plötzlich weg ist und diese ganze Bedrohung und der Druck und die Mobilisierung, die damit verbunden ist, das würde wahrscheinlich zum Stabilitätsproblem führen. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass dieser Krieg unter Putin auch nicht enden wird. Der Krieg selbst ist inzwischen für Putin wichtig geworden. Und ein Ende des Krieges ist eben gefährlicher, als ihn fortzusetzen. Die Frage ist natürlich dann, auf welchem Niveau wird er fortgesetzt? Also man kann sich ja vorstellen, dass der Krieg irgendwann mal etwas langsamer läuft und dass vielleicht weniger Menschen sterben, dass das vielleicht in einem bestimmten Frontabschnitt sich abspielt. Aber auch da gibt es bisher eben noch keine Anzeichen drauf. Es ist so, dass Russland jetzt Kapazitätsprobleme hat, also sowohl in der Armee personell als auch natürlich bei der russischen Rüstungsindustrie, die jetzt auch sehr viel nachproduzieren muss. Aber ich glaube, dass die sozusagen diese Flaschenhälse der Grund dafür sind, dass Russland aktuell eben, ja, das vielleicht nicht weiter vorankommt und dass Russland natürlich sich in einer Art von Wettrüsten sieht jetzt und auch in den nächsten Jahren, soweit es kann, eben versuchen wird, die eigene militärische Macht wieder aufzubauen und auch diesen Krieg wieder zu eigenen Gunsten zu wenden. Das ist meine leider etwas pessimistische Einschätzung dafür. Und das bedeutet natürlich auch für uns in Deutschland und oder in Europa, im Westen allgemein, dass wir darauf vorbereitet sein müssen, dass sich dieses Problem nicht von selbst lösen und in Luft auflösen wird, sondern Russland hat sozusagen im letzten Jahr auch eine Erniedrigung erfahren müssen mit dem Scheitern der eigenen Armee und hat da auch noch eine Rechnung offen. Und wenn es Russland möglich ist, diese Rechnung zu begleichen, werden sie das versuchen. Und das heißt, Russland ist bereit, sehr, sehr viel dafür auszugeben und zu investieren, um letztlich doch noch in diesem Krieg die Oberhand zu gewinnen.
Herr Kluge, das sind jetzt nicht, ich sag mal so, nicht positive News sozusagen und kein positiver Ausblick. Aber wahrscheinlich ist es ein sehr realistischer Blick auf die Themen. Und ja, wenn jemand so einen Krieg anfängt, dann hört er halt auch nicht einfach so wieder auf. Ich glaube, das kann man wahrscheinlich als Fazit drunter ziehen. Es ist halt nicht einfach und es ist eine schwierige Situation. Ich habe eine allerletzte Frage, die sich nicht direkt darauf bezieht, sondern so ein bisschen drumherum. Wird ja viel über die Großmachtsfantasien von Wladimir Putin gesprochen. Und eine Sache, wo ich viel so widersprüchliche Informationen sehe, ist Wladimir Putins Verhältnis zur Sowjetunion, der ja einerseits deren Zerbrechen er ja irgendwie als größte politische Katastrophe im letzten Jahrhundert, glaube ich, bezeichnet hat. Auf der anderen Seite, so viel Sowjetunion gibt es ja in Russland eigentlich gar nicht mehr. Also irgendwie die Kirche ist ganz anders aufgewertet worden, als sie in der Sowjetunion war. Es gibt keine Partei in dem Sinne, die Strukturen hat, um das Land zu führen. Es gibt scheinbar auch keine Ideologie, die da vorne steht. Wie ist da Ihre Einschätzung? Wie sieht Wladimir Putin die Sowjetunion und wie ist sein Verhältnis dazu heute?
Ich würde auch sagen, es ist widersprüchlich, wie Sie das beschrieben haben. Ich glaube, Putin sieht sich viel eher in der Tradition von Zaren. Das heißt sozusagen in diesem zaristischen Russland und das, was er so über die Sowjetunion sagt und auch das, was er zwischen den Zeilen suggeriert, ist tatsächlich widersprüchlich. Wir haben natürlich, wie Sie richtig gesagt haben, heute eine andere Rolle der orthodoxen Kirche, die teilweise eben auch in diesem Staat, auch in diesem Herrschaftssystem von Putin mit aufgegangen ist, auch ein Teil davon geworden ist inzwischen und eine ganz andere Stellung und Macht hat, auch im Land. Und das war in der Sowjetunion anders. Gleichzeitig haben wir eine Rehabilitierung von Stalin gesehen, gerade in den letzten Jahren. Das heißt, die Rehabilitierung eines, vielleicht auch eines Politikers mit der starken Hand, auch ein Schutz der, ja, also ein Ende der Aufklärung der Verbrechen, die während unter Stalin, aber auch in der folgenden Sowjetunion passiert sind. Das heißt, es gibt auch gleichzeitig eine gewisse Verteidigung dieser Machtstrukturen, die während der Sowjetunion geherrscht haben. Und das ist eine sehr widersprüchliche Melange, die Putin da produziert. Und ich glaube, das charakterisiert auch ganz gut sein eigenes Herrschaftssystem. Es ist ja auf eine gewisse Weise auch noch post-sowjetisch. Es gibt schon noch Elemente darin, beispielsweise eben dieser Geheimdienst, der so übermächtig ist. Es gibt natürlich auch in Putins Ansprüchen, eben die Nachbarstaaten zu kontrollieren, in diesem Bild von Großmacht. Es gibt immer wieder auch noch sehr viel sowjetische Elemente, auch in Putins Rhetorik. Und letztendlich ist Putin selber ja ein Produkt der Sowjetunion, kann man sagen. Gleichzeitig ist es auch etwas anderes und Modernes, in dem Sinne, dass es ja eine Marktwirtschaft ist, die Russland auch heute relativ resilient macht, auch gegen unsere Sanktionen zum Teil. Und ein Staat ist, der, wie Sie auch gesagt haben, eigentlich an gar nichts mehr glaubt. Ein System, was aufs reine Machtstreben und Überleben ausgerichtet ist und verschiedene Facetten von Werten oder Pseudowerten verwendet, um das eben zu legitimieren. Letztlich gibt es keine kohärente Ideologie oder kein kohärentes Wertesystem, das Putin vertritt. Das ist widersprüchlich und es ist immer auch abhängig vom Adressaten. Also Putin kann sicherlich einem Publikum, das jetzt älter ist, auch auf dieser vielleicht Nostalgie, auf sozusagen diesen Frequenzen auch gut operieren und da Menschen ansprechen, die sich zurücksehen in die Sowjetunion, indem er eben es scharf kritisiert, wenn sowjetische Denkmäler in der Ukraine oder anderswo beseitigt werden. Ja, also da wird auch doch nur das als Tradition und Erbe verteidigt und gleichzeitig eben ein komplett anderes politisches Gesellschaftssystem propagieren, in dem die orthodoxe Kirche eben eine entscheidende Rolle spielt. Also das muss auch nicht kohärent sein, weil es ja auch nicht ehrlich sein muss. Es kann ja in den verschiedenen Kontexten ganz anders verkauft werden. Und daraus ergibt sich eben dieses unglaublich widersprüchliche Bild, das Sie gerade charakterisiert haben.
Kluge. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Auch wenn die Themen schwer waren, die wir besprochen haben. Ich habe auf jeden Fall noch mal eine ganze Menge gelernt und viel mitgenommen. Ich hoffe, Hörerinnen und Hörer, denen geht's ähnlich, beziehungsweise ich gehe davon aus. Schön, dass Sie dabei waren. Danke.
Vielen Dank für das Gespräch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf, für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.